Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 21. Folge begrüßt Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG, Dr. Katharina Tiede, die stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz KLUG.
Ja, ich freue mich, Sie, liebe Frau Dr. Tiede, heute zum Podcast begrüßen zu dürfen. Wir haben heute eine besondere Folge. Es geht gar nicht so sehr um Krankenhausreform oder Gesundheitswesen im engersten Sinne, sondern wir schlagen den Bogen zum Thema Klimaschutz. Und Sie sind eine ganz besonders engagierte Allgemeinmedizinerin bei diesem Thema. Wir haben uns öfter schon mal austauschen können. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir heute hier ein wenig mehr Zeit haben, mal an der einen oder anderen Stelle tiefer zu gehen. Aber ganz am Anfang die Bitte für die Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich einmal kurz vorstellen würden.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit für den Austausch heute. Ja, Katharina Tiede, ich bin in verschiedenen Ehrenämtern aktiv und das, was für heute sicherlich am wichtigsten ist, ist, dass ich stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit bin. Das ist ein großes Netzwerk, entstanden eigentlich aus Einzelpersonen und wenigen Akteuren aus dem Gesundheitswesen, inzwischen ziemlich groß geworden, mit einem Fokus auf den transformativen Prozess im Gesundheitswesen hin zu mehr Nachhaltigkeit, aber eben auch Klimaresilienz. Inzwischen deutlich erweitert um den Aspekt der planetaren Gesundheit. Also wir sprechen nicht mehr nur vom Klimaschutz und der Klimakrise. Und in anderen Ehrenämtern bin ich aber auch aktiv im Bereich der ärztlichen Selbstverwaltung, in den Deutschen Ärztetagen, in der Berliner Ärztekammer, in der Deutschen Akademie für Allgemeinmedizin. Also es gibt so ein paar Felder sozusagen. Und im Prinzip, je länger man es macht, desto mehr spürt man eigentlich ja auch, dass die Themen vernetzt sind und zusammenhängen. Und das ist eben bei der Klimakrise oder dem Thema Klima besonders offenbar eigentlich, wie eng unsere eigene Gesundheit, aber auch das Gesundheitswesen mit Resilienz und Nachhaltigkeit verwoben ist.
Ja, vielen Dank schon mal. Es verspricht interessant zu werden. Einsteigen möchte ich mit Ihnen mal in die Diskussion, wo steht denn der Klimaschutz, das Thema Klimakrise ganz aktuell? Wenn ich zurückdenke, vor gut 2 Jahren ist die neue Regierung auf der Bundesebene in Amt und Würden gekommen. Man hatte den Eindruck, jetzt kriegt dieses Thema die notwendige Priorität, die es sicherlich auch verdient hat. Die Nachrichten waren voll von den Aktionen der jungen Generation, Fridays for Future oder dann auch die Klimakleber, wie sie so Land auf Land ab heißen. Also das Thema Klimaschutz war in aller Munde. Es ist auch viel an politischer Aktion passiert. Man hat ein großes Programm aufgelegt, viele Vorhaben priorisiert. Und dann, glaube ich, muss man sagen, kam der Ukraine-Krieg. Es war irgendwie alles anders als vorher. Bis hin zu jetzt jüngst dem Verfassungsgerichtsurteil, wo ja viel Geld, was eigentlich für den Klimawandel und die Transformation der Wirtschaft vorgesehen war, bis vor wenigen Tagen 60 Milliarden Euro jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir erleben den Streit auf der Bundesebene. Wie bedeutungsvoll ist das? Und wir hatten natürlich auch die Diskussion um das Heizungsgesetz. Wir haben die Diskussion um die Frage, wie sollte sich Fridays for Future politisch engagieren oder auch nicht. Also es läuft jetzt nicht so rund im Moment beim Thema Klimaschutz und politische Prioritätensetzung. Stimmen Sie mir dazu?
Ja, da würde ich Ihnen so erstmal zustimmen. Auf der anderen Seite, die Aufbruchstimmung, die Sie skizzieren, ich glaube, die haben einige gefühlt, aber trotzdem sind wir eben nicht ins Handeln getreten. Also ich glaube, wir haben schon lange kein Wissensdefizit in der Debatte um Klimaschutz und Nachhaltigkeit, sondern eigentlich ein Umsetzungsdefizit. Und an dem Punkt, an dem wir angekommen waren, wo es eben um die konkreten Handlungen ging, hat man dann eben doch mehr Widerstände gespürt. Und es ist, glaube ich, auch aufgefallen, dass es der Politik, aber auch den relevanten gesellschaftlichen AkteurInnen nicht gut genug gelungen ist, klarzumachen, dass die Entscheidungen, die wir heute fällen, die eigentlich mittelfristig unsere Zukunft bestimmen. Man hat schon den Eindruck, Politik fährt zu sehr auf sich. Die Entscheidungen sind mit einem viel zu kleinen Zeithorizont gefasst. Und umgekehrt denke ich, dass es wichtig ist, dass wir uns klar machen, es kommen keine besseren Zeiten für transformative Prozesse. Wir werden absehbar nicht weniger Krise, nicht weniger Konflikte bekommen, sondern erwartbar ist ja, dass mit dem Fortschreiten der Klimakrise die Destabilisierung sozialer Systeme, politischer Verwerfungen einfach zunehmen werden und wir gut beraten sind, diese Prozesse jetzt zu beschleunigen, solange wir überhaupt noch Handlungsspielräume haben. Und ich denke, das ist auch wichtig zu vermitteln, dass wir nicht, ja, dass wir nicht darauf warten müssen, dass eine bessere Gelegenheit kommt, in der wir mehr Kraft haben, mehr Zeit haben, mehr finanzielle Mittel haben, sondern all das wird eigentlich absehbar immer weniger werden und wir müssen es jetzt dennoch umsetzen. Und ich glaube, dass da Diskussionen wie die, die Sie jetzt auch anstoßen, gerade schon einen wichtigen Beitrag leisten können, je mehr AkteurInnen mit einer Selbstverständlichkeit dafür eintreten, dass wir jetzt handeln müssen, umso eher hat, glaube ich, auch ja, die Breite in der Gesellschaft eine Perspektive, wohin es eigentlich gehen kann.
Aber es ist ja offensichtlich immer noch nicht gelungen, dieses wirklich brisante Thema. Und Sie haben ja gesagt, es wird ja nicht weggehen, es wird auch nicht weniger werden, es wird ja mit jedem Jahr, in dem zu wenig passiert, wird sich die Dynamik des Klimawandels ja verstärken. Eigentlich wissen das alle, eigentlich. Und trotzdem ist es offensichtlich mühelos möglich, das Thema aus den Top 5, sage ich jetzt mal, der politischen Herausforderung mal ein Stück weit zumindest zu verdrängen. So kommt es an, wenn man sich die aktuellen Debatten anschaut. Und es gelingt ja sogar zum Teil, gegen dieses Thema Politik zu machen. Das ist ja, finde ich, ganz besonders erschreckend. Und ich rede hier nicht über die AfD.
Ja. Ich teile Ihre Einschätzung. Also ich glaube, was man versuchen könnte, wäre, dass man klarer darüber spricht, was wir für Chancen eigentlich haben werden, wenn wir diese politischen Maßnahmen ergreifen. Weil ich glaube schon, dass das was ist, was zu Verdrossenheit und Sorgen in der Bevölkerung führt, dass man immer damit konfrontiert ist, das wird schlechter, jenes wird schlechter, dort entstehen Ängste und Unsicherheit und wir zu wenig über positive, alternative Lebensmodelle sprechen. Und ich glaube, da ist ja auch die Diskussion, die Verschränkung von Klimakrise und Gesundheit eine echte Chance, dass wir eigentlich überlegen können, wenn wir jetzt handeln, treten wir vielleicht eine hoffnungsvollere Zukunft ein. Und warum das der Politik nicht gelingt, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass auch die öffentlichen Diskurse, dass die Medien da auch natürlich einen Beitrag zu leisten, dass man im Kleinen-Kleinen die Kritik über viele Wochen aufzieht, statt zu sagen, wir müssen jetzt aber handeln und wo gehen wir eigentlich hin?
Also eine Debatte, die mich fatal an die Gesundheitsreform, an die Krankenhausreform erinnert. Wir haben ja eigentlich genau die gleiche Situation. Jeder weiß, es muss etwas passieren. Wir haben auch Chancen. Das ist ja das Gute, sage ich mal. Es ist ja nicht so, dass es keine Chancen gäbe, die Zukunft auch zu gewinnen im positiven Sinne. Wir haben Chancen, die in der Veränderung natürlich dann auch liegen. Wir müssen sie aber A, ergreifen und B, müssen wir sie natürlich auch vermitteln und eben nicht im Klein-Klein verharren, sich ständig über die Frage auseinandersetzen, ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach rechts und dabei die großen Dinge aus dem Auge verlieren. Ich habe den Eindruck, beim Klimaschutz ist es leider ähnlich wie bei der Krankenhausreform, wenn ich diese Parallele schlagen darf. Es fehlt an einem wirklichen Grundkonsens, der auch politisch bewusst moderiert wird. Es gelingt immer noch, obwohl die Themen relevant, wichtig und notwendig sind, sie so in Frage zu stellen, dass man ins Zweifeln geraten kann, ob man nicht einfach so weitermachen könnte wie bisher.
Naja, vielleicht gar nicht nur die Krankenhausreform, sondern Gesundheit generell. Also wenn man auf irgendwelche Bevölkerungsumfragen schaut, fast immer würden alle Menschen sagen, Gesundheit ist einer der wichtigsten Parameter in ihrem Leben. Und dennoch ist Gesundheitspolitik was über Jahrzehnte eigentlich, man würde ja schon vielleicht sagen, stiefmütterlich behandelt worden ist. Nicht das attraktivste Ministerium, schwierige Politik, schwierige Kompetenzen zwischen Bund und Ländern. Und eigentlich würde man denken, wir müssen doch einen klaren Handlungsauftrag haben für eine sehr, sehr gute Gesundheitspolitik, die eine sehr, sehr gute Gesundheitsversorgung ermöglicht. Und da sehe ich absolut die Parallele, die Sie gerade skizzieren. Meine Analyse war immer, dass ich das Gefühl hatte, also der Politik fehlt das Big Picture, die große Vorstellung, wo wir eigentlich hinwollen und in die Kommunikation, in die Breite fehlt die Aufdröselung der Komplexität. Allen war die Gesundheitspolitik zu kompliziert, zu viele AkteurInnen, zu viele Interessen, dann spricht man eben nicht drüber. Und das Ergebnis ist, dass wir letztendlich keine tragfähigen Vorstellungen davon haben, wie wir Gesundheitsversorgung auf die nächsten 30 Jahre organisieren wollen. Und da sehe ich die absolute Parallele zum Klimaschutz. Es ist kompliziert, es ist schmerzhaft. Wir sprechen nicht über das Gute, wohin es uns führen kann, die Chancen, die vor uns liegen. Und es fehlt das Gesamtkonzept, was uns eben auch da in eine tragfähige, nachhaltige Zukunft führt.
Wir wollen mal versuchen, uns dem Thema von unten zu nähern. Ich formuliere das mal so. Also dort, wo vor Ort Dinge passieren. Jetzt sind Sie ja Ärztin, Sie haben eine allgemeinmedizinische Praxis zusammen mit Kolleginnen und Kollegen hier in Berlin. Und wir wollen mal darüber sprechen, inwieweit ist für Sie als Ärztin das Thema Klimawandel in der Patientenversorgung heute schon spürbar? Und was sagen vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, die schon länger aktiv sind? Was hat sich eigentlich verändert?
Also was man klar merkt in der Versorgung ist die Zunahme an Hitzebelastung. Versorgen unserer Praxis einige Pflegeeinrichtungen, da merkt man das natürlich noch mal viel, viel klarer. auch da die Verschränkung mit dem Gesundheitswesen an sich, denn natürlich der Personalmangel, die Personalknappheit erschwert die Versorgung der hochaltrigen PatientInnen gerade im Pflegeheim-Setting natürlich noch mal mehr. Das ist was man ganz klar spürt. Man merkt auch umgekehrt, dass PatientInnen mehr nachfragen, wissen wollen, ob ihre Medikamente für die Hitzewelle gerüstet sind. Also da spürt man eben auch ein anderes Bewusstsein bei den PatientInnen. Hitze betrifft natürlich primär die hochaltrige Bevölkerung, aber man sieht schon auch immer wieder junge Menschen, die die Hitze, die Dehydrierung unterschätzt haben. Sport um 12 Uhr an Hitzetagen oder so. Keine gute Idee, genau. Wir sehen, dass die Allergensaison sich verlängert, das merkt man schon auch. Und anknüpfen vielleicht an das, worüber wir gerade gesprochen haben, man merkt schon auch eine andere mentale Belastung der PatientInnen. Diese Multikrisensituation, das Gefühl, dass es nicht weggeht mit den Problemen, dass wir auch auf eine große Unsicherheit in der Zukunft zusteuern, das merkt man schon auch, dass das einfach immer mehr Thema wird.
Und haben Sie dann befriedigende Antworten für die Patientinnen und Patienten? Haben Sie das Gefühl, dass Sie ein Stück weit durch Ihre Praxis und durch Ihre Arbeit da beitragen können, dass bestimmte Unsicherheiten vielleicht ein Stück weit mehr Klarheit bekommen oder ganz konkrete Hilfestellung auch geleistet werden kann dort, wo sich Menschen da betroffen fühlen?
Also wenn man über Klimaangst spricht als übergeordnetes Label, ja, ich glaube, wichtig ist, man einmal sich im Klaren darüber ist, dass das nicht unbedingt pathologische Gefühle sind, sondern ja sehr berechtigte Wahrnehmung angesichts einer großen Krise, auf die man zugeht. Und umgekehrt aber, dass wir schon auch Hoffnung gewinnen können durchs Handeln. Also, dass wir uns eben in dem Moment, wo man dieses Hilflosigkeitsgefühl überwindet und tätig wird, geht es vielen Menschen besser. Das ist schon was ich versuche auch weiterzugeben, weil ich es auch einfach selber so erlebe, dass wenn man nicht nur darauf schaut, was für Risiken uns da begegnen können, sondern ins Handeln tritt, dass wir schon, es hilft.
Jetzt reden wir ja hier in Deutschland noch über vergleichsweise milde Auswirkungen des Klimawandels. Sie haben über die Hitzewellen gesprochen, die wir alle auch miterleben. Immer wieder neue Temperaturrekorde, gerade auch in diesem Jahr war das ja unübersehbar. Aber es ist ja im Vergleich zu den Ländern im Süden oder tatsächlich dann auch ganz im Süden in Afrika, wo Menschen zum Teil ihre Lebensgrundlagen verlieren und sich ja ganz offensichtlich nochmal neue Flüchtlingswellen ankündigen, wo man den Menschen ja auch nicht verübeln kann, dass sie ein lebenswertes Leben an anderer Stelle suchen. Das sind ja nochmal ganz andere Herausforderungen, möglicherweise auch für das Gesundheitswesen in diesen Ländern.
Für das Gesundheitswesen in diesen Ländern, aber natürlich auch, also ja, und wir überblicken es noch gar nicht. Ich meine, dazu kommen ja, also die Lebensgrundlagen gehen verloren, aber mit Nahrungsmittelunsicherheiten, Extremwetterereignissen, das wird sich weiter perpetuieren. Und wir müssen uns ja auch im Klaren darüber sein, dass im Prinzip industrialisierte Länder wie unseres den größten Anteil an den Ursachen dafür haben. Also die Gerechtigkeitsfrage ist natürlich nochmal in einer ganz anderen Dimension zu führen, wenn man auf die Folgen der Klimakrise schaut, als wenn wir jetzt über Flucht und Migration sprechen, weil wir eine klare Verantwortung bei uns haben. Und das ist natürlich auch für die Gesundheitssysteme dort ein Riesenproblem, wenn wir der Lancet letzten Jahres, es gab gerade die frische Veröffentlichung, hatte ja auch einen Fokus auf den verlorenen Arbeitsstunden. Auch das ist was man sich natürlich klar machen muss, dass davon sind wir hier betroffen, aber umso mehr Länder im globalen Süden, genau wie Sie gerade skizziert haben, durch die vielen verlorenen Arbeitsstunden infolge von Hitze und Extremwetterereignissen sinkt die Produktivität ab und nimmt zu. Das führt möglicherweise zu Migrationsbewegungen, aber es führt natürlich auch dazu, dass Länder sich viel schlechter rüsten können, dass es an Resilienz fehlt für Klimawandelfolgen, aber auch an den Handlungsspielräumen fehlt für notwendige Entwicklungsprozesse. Und da ist es überfällig, dass die Länder, die primär für den Klimawandel verantwortlich sind, da auch ihrer Verantwortung nachkommen, ganz klar.
Ich glaube, das ist auch der Punkt, den wir, denke ich, gemeinsam noch viel deutlicher machen müssen. Wir haben ein hohes Maß an Verantwortung, auch wenn manche Kritiker sagen, naja, Deutschland hat ja nur ganz wenige Prozentanteile am Klimawandel, sollen doch erstmal die Amerikaner und die Chinesen und ich weiß nicht, wer sonst noch alles was erledigen. Aber im Verhältnis zur Größe unserer Bevölkerung haben wir natürlich einen relevanten Anteil. Und es entstehen dadurch eben Nachteile an anderer Stelle auf der Welt, wo die Menschen keine Chance haben, dass irgendwie anders zu gestalten, abzuwehren oder Ähnlichem. Die sind auf Gedeih und Verderb, kann man fast sagen, darauf angewiesen, dass wir uns anders verhalten. Und ich glaube auch, Unterstützung leisten dort vor Ort in geeigneter Form. Denn niemand kann ja wollen, dass diese Menschen ihre Länder verlassen, um dann in kühleren Regionen des Nordens sich anzusiedeln. Das wollen die Menschen im Übrigen selbst auch nicht. Auch wenn man manchmal über Flüchtlinge spricht, als ob sie Heimatlose wären. Die Menschen sind ja heimatverbunden vielfach und wollen dort leben, wo sie aufgewachsen sind, wo ihre Familien sind. Und ich glaube, diese kollektive Verantwortung für den Klimawandel oder für die Klimasituation weltweit, ich glaube, das müssen wir noch viel stärker den Menschen vor Augen führen, um dann unsere eigene Verantwortung deutlich zu machen und ins Handeln noch stärker zu kommen.
Absolut, wobei mich das manchmal tatsächlich betroffen macht, dass man das Gefühl hat, diese ethische Perspektive, diese Verantwortung, die Debatte darüber erreicht viele Menschen erstaunlich wenig. Also ich sehe das absolut so, wie Sie es gerade sagen, aber ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob wir mit diesen Argumenten genügend Menschen erreichen oder die erreichen, die da auch ein hohes Maß an Verantwortung tragen. Umgekehrt vielleicht auch nochmal, wenn man sich klar macht, wenn alle fossilen Energieträger erschlossen werden, die momentan vereinbart sind, dann ist es 1,5 Grad Ziel bei weitem nicht mehr zu erhalten, das 2 Grad Ziel eigentlich auch nicht. Und gleichzeitig bremst man natürlich aber auch die Entwicklung in vielen Ländern, in denen genau diese Energieträger abgebaut, also die fossilen Energieträger abgebaut werden, dabei aus, hin zu nachhaltigen Energien zu wechseln. Also das ist ja aufs Engste verwoben, dass wir quasi unsere Gesundheit schädigen, unsere Zukunft beeinträchtigen, jetzt schon die Gesundheit der Menschen in anderen Ländern betroffen ist, aber wir natürlich auch deren Entwicklungsprozesse massiv ausbremsen, weil ja die schnellen Investitionen eben noch mitgenommen werden, zulasten eigentlich von allen. Und warum wir das politisch nicht anders diskutieren, ich weiß es nicht, aber ich finde auch da wirklich gut, was das Gesundheitswesen ja geschafft hat. Viele Akteure haben ja den Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty gezeichnet, wo es eben genau darum geht, dass man aus der Erschließung fossiler Energieträger so schnell wie möglich aussteigt und dabei auch einen gerechten Weg findet. Also genau diese Gerechtigkeitsperspektive ist eben mitskizziert. Und ich denke, das sind genau die richtigen Wege, die wir beschreiten müssen, und würde mir sehr wünschen, wenn PolitikerInnen da ähnlich drauf schauen würden, wie viele aktuell im Gesundheitswesen schon tun.
Kommen wir mal zum Gesundheitswesen und unserer Verantwortung, unserem Beitrag, den wir für den Klimaschutz leisten können. Es ist ja allgemein bekannt, das Gesundheitswesen hat ungefähr einen Anteil von 5%, sagt man, an den CO2-Emissionen. Das ist ja durchaus bedeutsam. Zeigt also auch, wenn wir hier für uns etwas leisten könnten, könnten wir einen Beitrag leisten. Aber ich glaube, wir haben ja als Gesundheitswesen auch noch eine zweite Aufgabe, nämlich der Bevölkerung insgesamt zu verdeutlichen, was passiert, wenn es eben nicht gelingt, diese Klimaziele einzuhalten, weil das dann eben massive Auswirkungen auf die Gesundheit, zum Teil dann eben auch auf die höchstpersönliche eigene Gesundheit hat. Und manchmal ist das ja vielleicht auch das stärkste Argument, um Menschen zum Umdenken zu bewegen. Also ich glaube, wir haben diese beiden Aufgaben, auf der einen Seite nach unseren eigenen Emissionen zu schauen, aber auf der anderen Seite auch unserer Verantwortung gerecht zu werden, als professionelle Akteure in diesem Gesundheitswesen zu zeigen, welche Konsequenzen drohen, wenn eben nichts passiert oder nicht das Notwendige passiert. Ja.
Definitiv. Also ich meine, 2009 hat der Lancet formuliert, die Klimakrise ist die größte Bedrohung für die menschliche globale Gesundheit im 21. Jahrhundert, und 2015, dass die Bewältigung der Klimakrise auch die größte Chance sein könnte. Mhm. Und wenn wir gerade darüber sprechen, über die gesundheitlichen Folgen, dann ist es schon so, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt andere Regionen der Welt hinsichtlich der gesundheitlichen Folgen viel härter getroffen sind. Aber wenn wir auf die Chance blicken, dann sind die natürlich bei uns auch gewaltig jetzt schon. Weil wir natürlich auch, wir werden vielleicht an den Punkt noch kommen, oder Sie haben es in Ihrem Alltag viel stärker noch als ich, aber unser Gesundheitssystem ist massiv belastet. Und wir werden, wenn wir auf Fachkräftemangel, demografischen Wandel, Strukturprobleme im Gesundheitswesen schauen, das Alter unserer Kolleginnen und Kollegen auf den Mangel in anderen Gesundheitsberufen, dann ist ja völlig klar, dass wir so nicht weitermachen können, dass wir mit der Krankheitslast unserer Bevölkerung, die werden wir nicht auf zufriedenstellendem Niveau bewältigen können auf die nächsten Jahrzehnte, wenn wir nicht dramatisch was ändern. Und wenn wir eben auf die Ursachen der Klimakrise schauen und es würde uns gelingen, für mehr Gesundheit, weniger Krankheitslast zu sorgen, zum Beispiel durch aktive Mobilität, fleischarme Ernährung, dann sind die gesundheitlichen Gewinne, die wir jetzt schon haben könnten, natürlich immens. Also gerade in einem in einem Land, wo einfach die nicht übertragbaren Erkrankungen so einen hohen Teil unserer Gesundheitslast eigentlich einnehmen. Und ich denke, dass das was ist, wo man eigentlich sofort erkennen könnte. Und es geht den Menschen ja auch, also wenn man was ändert, geht es einem ja, das erlebt man als Allgemeinmedizinerin schon ziemlich häufig, es geht einem ja ganz schön schnell viel besser. Also das Maß an Lebensqualität, was wir gewinnen könnten, das liegt ja direkt vor uns eigentlich.
Aber das ist ja genau auch unser Problem im Gesundheitswesen. Das muss man ja so sagen, empfinden uns ja viel zu stark als Reparaturbetrieb, wenn ich das mal so formulieren darf. Und Sie haben ja richtigerweise davon gesprochen, wir müssen ja nach vorne denken und müssen versuchen, die Krankheitslast zu senken. Es ist ja nicht Gott gegeben oder Natur gegeben, dass wir so viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und andere chronische Erkrankungen, die zum Teil aus ungesunden Lebensstilen resultieren, ungesunder Ernährung oder wenig vorteilhafter Ernährung und Ähnlichem. Und daran zu arbeiten und damit auch gleichzeitig natürlich etwas für den Klimaschutz tun zu können und unser Gesundheitswesen nachhaltiger aufzustellen, weil wir uns dann eben auf die wirklich schwer kranken Patientinnen und Patienten mit unseren knappen Ressourcen kümmern können. Das ist, glaube ich, das große Thema. Aber diskutiert wird das so in der Politik nicht. Also ich bekomme ja als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft im Prinzip jeden Tag mit, wie Politik diskutiert, wenn es darum geht, was müssen wir in unserem Gesundheitswesen reformieren, dass da jemand über groß angelegte Prävention spricht, Krankheitslast senken und ähnlich. Das ist ja die ganz große Ausnahme. Auch Karl Lauterbach hat das bisher nicht ernsthaft zum Thema gemacht.
Ja, weil wieder der Zeithorizont der falsche ist. Man spricht eben über den kurzfristigen Zeithorizont und natürlich ist Krankheitsvermeidung, Prävention, Gesundheitsförderung was sich in klaren Zahlen natürlich erst über einen viel längeren Zeithorizont auszahlen wird, aber wenn wir darüber sprechen, was wir mit dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel vor uns haben, ist es im Prinzip genau der Zeithorizont, an den wir ran müssen. Und ich glaube, was manchmal auch noch schiefläuft in der Diskussion, ist, dass man so den Eindruck vermittelt, Krankheitsvermeidung oder Krankheitslastreduktion ist im Prinzip in der Eigenverantwortung der PatientInnen. Natürlich haben die Menschen auch selber Handlungsspielräume, die sicherlich nicht an allen Stellen gut genug genutzt werden. Auf der anderen Seite sind die Handlungsspielräume gerade für Menschen, die von einer hohen Krankheitslast betroffen sind, häufig eng. Also wir wissen den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit. Wir wissen über die negativen Gesundheitsfolgen bestimmter Arbeitsverhältnisse. Da gibt es, finde ich, auch aus Berlin gute Daten, die nochmal verschränken, was die Klimakrise oder die Umweltfolgen und Gesundheit, wie die miteinander zusammenhängen, weil wir eben sehen, es gibt den Klimagerechtigkeitsatlas in Berlin, wo aufgefächert wird, die Stadtteile, die eine hohe Umweltbelastung haben, also Indikatoren Lärm, Feinstaub, Hitzeinseln, mangelnde Begrünung, dass die genau vor allem von Menschen bewohnt werden, die einen niedrigen sozioökonomischen Index aufweisen. Also da sehen wir natürlich auch mehrfach Vulnerabilitäten und enge Verschränkungen. Und natürlich haben Menschen in bestimmten Lebenssituationen viel weniger Möglichkeiten, ihr individuelles Verhalten zu verändern. Aber das ist einmal ein Auftrag an sozial-ökologische Transformation, an soziale Gerechtigkeit. Aber es ist eben auch die Frage, wer zahlt nachher was? Und ich finde, da gab es eine ganz spannende Veröffentlichung zu den kommerziellen Determinanten von Gesundheit, auch im Lancet, Anfang diesen Jahres, wo aufgerechnet wird, ob man das so ganz im Detail so stehen lassen kann. Das kann man sicherlich diskutieren, aber den Gedanken dahinter finde ich so wichtig. Im Prinzip ging es darum, dass 4 Wirtschaftszweige, fossile Industrien, hochverarbeitete Lebensmittel, Tabak und Alkohol für etwa 19 Millionen Todesfälle weltweit im Jahr 2020 waren, glaube ich, die Daten, damit in Verbindung stehen. Und gleichzeitig wir im Gesundheitswesen, wir tragen die Last, die anderen an Gewinnen eigentlich haben. Und wir als Solidargemeinschaft versuchen, dem entgegenzustehen. Und wenn wir darüber sprechen, wie viel Geld gibt es fürs Gesundheitswesen, wie ist die Infrastruktur finanziert, wo nehmen wir die Fachkräfte her, dann stehen wir eigentlich relativ hilflos diesen riesigen kommerziellen Interessen gegenüber, die im Prinzip zulasten der Gesundheit der Bevölkerung gehen. Und das können wir ja gar nicht ausgleichen im Gesundheitswesen.
Das ist ja im Prinzip das große Thema beim Thema Klimaschutz, was Sie jetzt gerade ansprechen, nämlich volkswirtschaftlich langfristig zu betrachten, welche Schäden werden durch bestimmte Produkte, Produktionsverfahren und Ähnliches dann hervorgerufen. Wir kennen das ja im Bereich der Energieproduktion. Wobei man sich da auch die Frage stellen konnte in der Vergangenheit, ob alle Kosten wirklich internalisiert werden und letztlich dann auch auf die Energieträger und die Preise, die dann die Kunden zu zahlen haben, auch umgeschlagen werden. Aktuell diskutieren wir wieder über subventionierten Industriestrom. Das ist ja genau das Gegenteil dessen, was man eigentlich haben müsste. Denn wenn Energie teuer ist, weil sie eben hohe Emissionen verursacht, dann muss das beim Kunden auch ankommen, damit energievermeidende oder energiesparende Produkte und Prozesse eingesetzt werden. Aber gut, kommen wir davon mal ab. Andere Länder machen das ja zum Teil, was sie beschreiben, nämlich Lebensmittel, die besonders ungesund sind, auch höher zu besteuern, um die Kosten ein Stück weit damit auch abzuwälzen und denjenigen aufzuerlegen, die A, entweder diese Produkte herstellen oder B, sie entsprechend auch konsumieren. Beim Thema Rauchen haben wir das ja schon lange, dass da relativ viele Steuern drauf sind. Da könnte man sich natürlich die Frage stellen, macht es überhaupt Sinn, so ein Produkt am Markt zu überlassen? Aber gut, das ist jetzt eine sehr weitgehende Fragestellung. Also ganz grundsätzlich ist ja die Idee, die Sie beschreiben, die, dass man tatsächlich den Produkten dann auch die angemessenen Preise zuordnet und Belastungen zuordnet, die sie letztlich auch über die gesamte Zeit verursachen, auch beim Thema Gesundheit der Menschen, weil die ja an anderer Stelle über Krankenversicherungsbeiträge und Ähnliches ansonsten ausgeglichen werden müssen. Mein Gefühl ist, da sind wir noch relativ weit davon weg und ich habe auch nicht den Eindruck, dass ich jetzt hier die große Koalition von wem auch immer sehe, die politisch die Kraft hat, da wirklich etwas zu machen, sei es in Europa, das ist ja im Zweifelsfall auch eine europarechtliche Frage, oder auch in Deutschland. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auch so, wobei man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, dass wenn wir aus dem Gesundheitswesen als Gesundheitsakteuren heraus darüber sprechen, dass wir im Prinzip mittelfristig damit überlastet sein werden, die gesundheitlichen Folgen zu tragen, die momentan als volkswirtschaftliche Gewinne deklariert werden, ist das, glaube ich, schon ein Hebel, den man nicht unterschätzen sollte und der sicherlich nicht in den nächsten 6 Monaten zu politischen Veränderungen führen wird. Aber ich glaube schon, dass wir eigentlich eine ernstzunehmende Stimme sind, erst recht, wenn wir nicht nur darüber sprechen, wie es uns selber geht in unserer Arbeit, sondern wie wir eigentlich die Gesundheitsversorgung organisieren wollen.
Also ich glaube, wir müssen, und da haben Sie recht, wir müssen A, lauter werden, aber nicht nur lauter im Sinne von Protest, sondern lauter im Sinne von fundiert die Fakten so vortragen, dass Politik nicht ausweichen kann. Ich meine, wir haben ja erlebt, der Minister ist angetreten nach seiner Wahl und hat gesagt, es wird mit mir keine Kürzung im Leistungskatalog geben. Das ist nur durchzuhalten, wenn ich eben an anderer Stelle, wir haben gerade drüber gesprochen, Krankheitslast nicht ausufern lasse. Ansonsten kann ich nicht Beitragsstabilität auf der einen Seite, voller Leistungskatalog auf der anderen, demografischer Wandel, da habe ich zu viele Bälle in der Luft. Und insofern muss ich mich dann irgendwann auch dafür entscheiden, in bestimmte Richtungen tatsächlich zu gehen und das Thema Prävention, ungesunde Lebensstile, Produkte und Ähnliches zu vermeiden, ist sicherlich ein Aspekt. Lassen Sie uns mal über Krankenhäuser sprechen, Frau
Gerne.
Tiede. Was, wo ist unsere Verantwortung? Was würden Sie uns ins Stammbuch schreiben? Was sollten wir tun als deutsche Krankenhausgesellschaft? Was sollten Verantwortliche in den Krankenhäusern tun? Was können Sie auch heute tun? Wo würden Sie sagen, wo liegt unsere Verantwortung, jetzt zu handeln und nicht darauf zu warten, dass irgendjemand uns reformiert?
Die Frage ist ja sehr weit gefasst. Ich glaube, wir sprechen immer noch über Klimaschutz und Nachhaltigkeit, aber auch über Gesundheitsversorgung als Ganzes.
Absolut.
So verstehe ich jedenfalls die Frage. Also ich glaube, das eine, was ganz zentral ist, ist, dass wir diesen Dreiklang aus Über-, Unter- und Fehlversorgung adressieren müssen. Das spielt im Krankenhaussektor eine Rolle, das spielt aber auch im ambulanten Sektor eine Rolle. Und ich denke, da ist die Verantwortung bei allen Ärztinnen und Ärzten primär, aber natürlich auch anderen Gesundheitsakteuren, dass wir das ernstzunehmend ansprechen. Und ich glaube, das kann man auch ansprechen, wenn wir auch da wieder dafür sorgen, dass es eben nicht nur darüber geht, eine Überversorgungsdiskussion zu führen, sondern eben auch darauf abzuzielen, Unter- und Fehlversorgung zu adressieren. Und mein Eindruck ist schon, dass wir zu sehr einer kommerziellen Fehlsteuerung unterliegen, die dazu führt, dass es eben zu diesem Dreiklang kommt. Und klar, da sind politische Steuerungsinstrumente entscheidend, die das befördern oder auch nicht. Aber es hat ja auch was damit zu tun, wie wir unsere eigene Professionalität wahrnehmen und wie wir uns bestimmten Steuerungsprozessen entgegenstellen. Als, ich würde in dem Fall schon sagen, als Ärztin ganz klar an vorderster Front, auch andere Gesundheitsberufe spielen eine Rolle. Aber ich glaube, wir Ärztinnen haben schon eine besondere Verantwortung, über unsere Professionalität dem entgegenzutreten. Und man nimmt da ja schon auch Unterschiede in den Krankenhäusern wahr. Manche sind vielleicht diesen Störungsprozessen mehr ausgeliefert und andere schaffen es da doch ein klares Profil zu behalten. Und ich glaube, so ein bisschen wie im Klimaschutz ist es so, das eine ist unser Fußabdruck, aber das andere ist unser Handabdruck. Also ich glaube, dass wir politisch aktiv werden für Veränderungen, das ist ganz zentral. Und ich glaube, viel zu lange haben wir uns als Ärztinnenschaft darauf zurückgezogen, dass wir Ärztinnen sind und nicht PolitikerInnen, dass wir eben Gesundheitsversorgung leisten, dass wir PatientInnen behandeln und nicht, dass wir einen politischen Handlungsauftrag haben. Aber ich glaube, inzwischen wird eigentlich schon klar, dass Medizin ohne Politik nicht funktioniert und dass wir eben diesem Handlungsauftrag schon auch gerecht werden müssen. Und ich glaube, das andere ist, das hatte ich vorhin angesprochen, dass so dieses große Ganze, das Big Picture fehlt, wie eine Gesundheitsversorgung gelingen kann. Und ich glaube, dass man da mal einen Schritt zurücktritt und sagt, okay, wenn wir aber ganz klar drauf schauen, was es eigentlich braucht für eine gute Gesundheitsversorgung auf die nächsten Jahrzehnte, was können wir beitragen, was nicht? Und erst im zweiten Schritt schauen, wie sind eigentlich unsere Individualinteressen verortet, aber was können wir beitragen für dieses große Ganze? Und der nachhaltige Aspekt ist natürlich auch so klar, Endigung von Überversorgung ist zentral, aber manche Maßnahmen, Ernährung, Medikamenteneinsatz, das sind große Stellschrauben beispielsweise in den Krankenhäusern, wenn wir auf den CO2-Fußabdruck schauen. Und da ist man nicht an jeder Stelle darauf angewiesen, dass erst eine politische Rahmengesetzgebung kommt, sondern manche Sachen sind auch so möglich. Und ich denke, oft ist es eben dieses, Ernährung ist ja so ein Thema, das kann man den PatientInnen nicht zumuten, wenn wir die Ernährung umstellen. Vielleicht kann man schon. Also wenn man in eine gute Kommunikation geht, kann man wahrscheinlich viel mehr zumuten, als man eigentlich denkt.
Also es geht, ich kann es bestätigen. Wir haben das gemacht. Ich war ja selbst mal 13 Jahre Geschäftsführer in mehreren Krankenhäusern und wir haben das gemacht. Wir haben nicht nur ein Green Hospital gebaut in dieser Zeit, wo wir uns wirklich sehr darauf konzentriert haben, nachhaltige Infrastruktur, ressourcenschonend und so weiter, sondern auch beim Thema Speisenversorgung, nachhaltige Speisenversorgung, deutlich weniger Fleisch, mehr Bioprodukte eingesetzt und Ähnliches. Es geht, es macht sogar Spaß und es macht den Mitarbeitern unglaublich viel Freude, weil sie das auch als eine sehr große Wertschätzung, aber auch dieses Engagement des Arbeitgebers sehr hoch bewerten und sich sehr stark identifizieren mit solchen Projekten. Und gleichzeitig ist es natürlich für die Patientinnen und Patienten auch eine andere Situation, wenn sie merken, hier wird auf einmal deutlich mehr Wert auf Genuss und gute Produkte und Ähnliches gelegt. Aber alles, es ist halt wie immer, man braucht gewisse finanzielle Grundlagen dafür. Ich muss sagen, ich glaube, wenn ich jetzt heute an gleicher Stelle noch Geschäftsführer wäre, könnten wir uns das wahrscheinlich nicht mehr leisten, weil die Rahmenbedingungen eben so schwierig geworden sind. Jetzt wollen wir nicht lamentieren über die schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen. Man muss immer schauen, was kann man in dem Moment tun, in dem man jetzt gerade Verantwortung trägt. Ich stimme Ihnen zu, bei der Krankenhausreform ist da noch etliches zu tun an positiver Veränderung, aber auch hier muss ich sagen, kann ich nicht das große Bild der Politik erkennen, was die Leute dann wirklich mitnimmt. Also zu sagen, hier gibt es einen Fonds für Transformation, da könnt ihr partizipieren, wenn ihr euch in diesen Masterplan einreiht, wenn ihr komplexe Leistungen konzentriert, Überversorgung im Sinne von mehr ambulante Versorgung abbaut und Ähnliches. Es ist aktuell Stückwerk. Es ist ein großer Streit zwischen Bund und Ländern und man hat ehrlich gesagt nicht so das Gefühl, dass da eine echte Aufbruchstimmung ist, sondern es ist eine Art von Überlebenskampf, den wir gerade so erleben. Und das ist genau natürlich das Gegenteil von positiven Veränderungsprozessen. Das ist fatal, ja.
Ja, also unabhängig jetzt von den konkreten Inhalten, aber das, was an Reibungsverlusten gerade in diesem Prozess entsteht, das ist natürlich enorm. Also dass der transformative Prozess nicht als was Positives begriffen werden kann, sondern eigentlich jeder schaut, auch durch die Unsicherheiten, die in der Debatte entstanden sind, das ist fatal. Und ich, vielleicht mal als Ergänzung, ich denke schon, dass in einer vermehrten Ambulantisierung auch Potenziale für mehr Nachhaltigkeit liegen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich dann notwendig, den ambulanten Sektor mitzuplanen. Also das muss natürlich eigentlich spiegelbildlich dann auch vorbereitet werden im Klar. ambulanten Gesundheitswesen. Und auch die zweite Seite fehlt ja momentan eigentlich irgendwie. Ne?
So. Pflege und alles Mögliche, also Langzeitpflege. Menschen, wenn man sie wirklich früher aus dem Krankenhaus entlassen möchte und sie aber nicht ins Ungewisse entlassen will, dann müssen komplementäre Einrichtungen. Wir haben ja ein Riesenproblem im Moment, dass Patienten, gerade die Älteren, die vielleicht alleine zu Hause gelebt haben, dann ins Krankenhaus kommen und nicht ohne Hilfe wieder zurückkehren können, dass das wirklich reibungslos organisiert wird. ein Riesenproblem. Aber auch im engeren Sinne beim Thema Klimaschutz, ich muss sagen, man ist schon fast ein bisschen frustriert. Wir sind nach der Bundestagswahl angetreten, haben gesagt, Mensch, da ist jetzt dieser große Klimafonds. Ja. Und haben gesagt, jetzt, die Krankenhäuser leiden ja unter der Investitionsschwäche, wo die Länder über Jahre versagt haben. Man hat gesagt, jetzt guckt euch doch an, bei uns sind die ältesten Heizungsanlagen. Man kann mit dem eingesetzten Euro relativ viel Nutzen erreichen, ökonomisch gesprochen. Ist das nicht die bessere Investition, weil sie ja gleichzeitig dann auch Betriebskosten senkt über niedrigere Energieverbräuche und Ähnliches, was ja gut ist für die Krankenkassenbeiträge. Also diese ganzen Zusammenhänge. Man dringt einfach nicht durch und dann kommen Ideen, wo man denkt, wieso werfen die jetzt das Geld mit vollen Händen raus für Dinge, die bei weitem nicht diese Kosten-Nutzen-Relation haben, wie wir das bei uns sehen. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen interessensgeleitet, aber ich glaube, da ist schon was dran.
Ja, und man muss ja auch sagen, im Gesundheitswesen werden natürlich vulnerable Gruppen betreut. Ja. Also es geht zum einen natürlich um Nachhaltigkeit im Sinne von Energieeffizienz, Klimaeinsparung. Und auf der anderen Seite müssen wir ja auch das Gesundheitswesen und auch Sozialwesen klimaresilient ausstatten, damit die PatientInnen oder auch die Pflegebedürftigen oder in der Wohlfahrtspflege, dass Menschen eben unter sicheren Bedingungen betreut werden, arbeiten, weil wir einfach ganz klar genau dort die vulnerablen Gruppen zu verorten haben. Ja, es ist mehr als kurzsichtig und ärgerlich.
Ja, also ich glaube, wir müssen noch deutlich stärker unsere Interessen auch und in erster Linie im Sinne der Patientinnen und Patienten natürlich artikulieren. Eben habe ich bei Ihnen auch so ein bisschen rausgehört, so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Privatisierungskritik. Vielleicht habe ich mich da getäuscht beim Hören, aber möglicherweise ist da auch was dran. Ich selbst war ja bei einem öffentlichen Krankenhausträger tätig. Ich habe sozusagen in allen Trägergruppen positive oder auch weniger positive Beispiele erlebt. Ich glaube, es geht am Ende darum, dass man auch öffentlich darstellen muss, Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und Ähnliches, was tut man eigentlich in so einem Unternehmen und wie wird man der Verantwortung, die man hat, auch gerecht? Und dann, also ich würde es gar nicht so sehr an der Eigentümerschaft festlegen, sondern es geht natürlich darum, auch gesellschaftlich Ziele zu formulieren, die dann auch entsprechend berichtet werden müssen. Und dann kann man, glaube ich, ganz gut sehen, was passiert. Und vor allem, das kann man ja positiv oder negativ sehen, dadurch, dass wir eine solche Fachkräfteknappheit haben, entscheiden natürlich auch Beschäftigte darüber, wo gute Arbeitgeber sitzen. Denn am Ende entscheidet ja die Frage, gewinne ich noch das Fachkräftepersonal, um meine Leistung zu erbringen, oder gewinne ich dieses Personal nicht mehr darüber, ob ich wirtschaftlich erfolgreich bin?
Ja, also es sollte keine Trägerschaftskommentierung sein, aber wenn wir davor darüber gesprochen haben, dass wir eigentlich Krankheitslast reduzieren müssen und dass wir mehr Gesundheitsförderung brauchen, dann steht dem natürlich am Ende auch ein bisschen entgegen, dass wir Gewinne mit der Versorgung von Krankheit erwirtschaften. Das ist ja schon auch an der anderen Seite dieses Weges zu sehen. Und da gibt es möglicherweise schon auch, wenn man auch da den Zeithorizont weitet, Interessenskonflikte. Also das hat natürlich am Ende des Tages schon auch was damit zu tun, wie wir generell finanzieren, welche Leistungen wir erbringen. Also es ist miteinander schon ziemlich eng verschränkt. Was ich gerade als positiven Gedanken noch hatte, während Sie sprachen, ist, weil Sie vorhin meinten, wir sind doch eigentlich in so einer Situation, so haben wir unser Gespräch begonnen, in dem man frustriert ist, wie wenig gesellschaftlichen Diskurs wir haben, wie wenig Aufbruchstimmung. Was ich sehr positiv finde, ist, wie in Klima- und Nachhaltigkeitsfragen viele AkteurInnen aus dem Gesundheitswesen zusammenarbeiten, die an anderen Fragen durchaus auch konträre Interessen haben. Und das empfinde ich wirklich als sehr positiv in den letzten Jahren, dass wir da doch, ob das das Klimaanpassungsgesetz ist oder der Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, dass wir doch sehen, oder der Klimapakt Gesundheit, dass man einfach doch sieht, dass AkteurInnen zusammenarbeiten, um eben genau das zu bewerkstelligen. Und vielleicht kann man das ja aus dem Gesundheitswesen hinaus transferieren.
Also ich glaube, das müssen wir sogar. Wir müssen diese Zusammenarbeit stärken und weiterführen. Und ich sage mal, das ist ja auch unsere Rolle, Ihre Rolle im Bereich der Deutschen Allianz für Klimaschutz und Gesundheit und genauso auch unsere Rolle als Deutsche Krankenhausgesellschaft, nicht nur die kurze Frist im Auge zu haben, sondern tatsächlich mittel- und langfristig zu erkennen, was ist eigentlich notwendig, damit wir einerseits für gute Gesundheit sorgen können, auf der anderen Seite Krankenhäuser auch zukünftig ihren Job ordentlich machen können. Also insofern haben wir als Verbände natürlich schon eine Aufgabe, die über den Tag hinausgeht. Und sich da dann zusammenzufinden, jenseits der tagesaktuellen Unterschiede, die es immer gibt, das ist, glaube ich, wichtig und das ist unsere Aufgabe. Und insofern sollten wir auch natürlich optimistisch nach vorne blicken. Das Interessante ist ja, es gibt ja Perspektiven. Wir wissen ja, was wir tun müssten, ob das jetzt beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist oder wenn es darum geht, wie gehen wir mit dem demografischen Wandel um. Es ist ja nicht so, dass es keine klugen Ideen gäbe, die auch pragmatisch und praktisch umsetzbar wären. Man muss es halt tun und man muss es dann auch konsequent tun und darf nicht, wenn der Wind mal aus der anderen Richtung kommt, sagen, naja, jetzt machen wir halt dann was anderes, sondern man muss quasi an diesem Thema dranbleiben. Ich will Ihnen das letzte Wort geben, Frau Thiele. Was würden Sie sich wünschen?
Das hatten Sie gerade schon ein schönes letztes Wort eigentlich. Ja, also ich glaube, wirklich wichtig ist, dass wir gemeinsam dieses Bild entwerfen davon, wie es eigentlich gut werden kann. Und ich bin sehr sicher, dass die Chancen, die wir momentan hätten, eigentlich gewaltig groß sind. Und wir vor allem auch mit Blick in die Kommunikation, die Bevölkerung, dass wir nicht nur Gesundheit gewinnen können, sondern vor allem auch so viel Lebensqualität. Hm. Also wir haben vorhin darüber nicht sprechen können, aber was mir durch den Kopf ging, Luftverschmutzung. Hm. Auch zum Beispiel fast 30.000 vorzeitige Todesfälle in Deutschland jedes Jahr. Und wie viel Krankheitslast steht dahinter, wie viel Lebensqualitätsverlust. Und wenn wir alles, was wir jetzt ändern, davon profitieren wir ja direkt in der Zuwachs an Lebensqualität. Und ich glaube schon, dass wir Gesundheitsberufe ein großes Interesse daran haben, Gesundheitsversorgung sicherstellen zu können und damit auch eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Und ich glaube schon, dass wir dafür sorgen können, dass es gut wird, wenn wir jetzt ins Handeln treten.
Das war doch jetzt wirklich ein sehr optimistischer Blick nach vorne und der auch uns, glaube ich, engagiert bleiben lassen sollte. Vielen lieben Dank, Frau Thiele, für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht und ja,
danke Ihnen für die Gelegenheit.
Danke.
Danke.
Das war Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.